Ja, ich darf Sie, ich darf euch auch nochmal alle ganz herzlich grüßen und allen ein gesegnetes Pfingstfest wünschen. So, jetzt zu dem heutigen Predigtext. Hat auch was mit dem Geist zu tun, mit dem Heiligen Geist zu tun. Und zwar wollen wir uns heute unter einen Text stellen aus dem Römerbrief. Und zwar Römer 8. Und es sind die Verse 1 bis 11. Also Römer 8. 1 bis 11. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist wie eine Feindschaft gegen Gott. Sintemal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So nun aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. So nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt Gemeinschaft haben dürfen mit dir unter deinem Wort und auch Gemeinschaft untereinander. Und wir danken dir, dass du es jetzt bist, der uns dieses Wort aufschließt. Und so bitten wir dich, dass du uns Herzen und Ohren öffnest, dass du uns Wachsamkeit, Konzentration schenkst, damit wir auch das verstehen, was du uns heute durch diesen Text sagen willst, was in unserem Leben noch verändert werden soll. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir allein die Ehre geben. Amen. Zugegeben, das Pfingstfest hat es eigentlich schwer. Es hat es schwer einmal im säkularen Umfeld, weil da eben so viel angeboten wird. Aber das Pfingstfest hat es auch schwer im christlichen Bereich. Ja, weil es da so eine massive Konkurrenz der Festtage gibt. Haben Sie heute Morgen ein Geschenk bekommen? Wahrscheinlich nicht. Sehen Sie, da hat es schon diese Bedeutung nicht, das Pfingstfest. Nicht, dass man da eben ein Pfingstfest macht, dass man vielleicht als ganze Familie da zusammenkommt, geschweige denn, dass man da einen Pfingstbaum aufstellt oder Pfingstkerzen anzündet. Sowas gibt es alles nicht. Nicht, und dann die Themen des Pfingstfestes. Nicht Gemeinde, die es sowieso schon schwer hat. Dann Heiliger Geist, auch so ein Begriff, der nicht so ganz greifbar ist. Nicht, und was wir gerade gehört haben, fleischlich gesinnt, nicht geistlich gesinnt, für manche so nebulöse Begriffe. Also das Pfingstfest hat es also in der Tat schwer. Wenn wir heute Morgen wenigstens so einen Text hätten, ja, den Klassiker, haben wir ja gerade gehört, Apostelgeschichte 2, nicht, oder nehmen wir 1. Korinther 12, oder Galater 5, Johannes 14 oder Johannes 16. Nicht, wenn wir wenigstens solche Texte hätten, wo da von den Früchten, nicht von den Gaben, von den Wirkungen des Heiligen Geistes die Rede wäre. Aber jetzt haben wir heute Morgen Römer 8. Ist ja auch nicht unbedingt so ein leichter Text. Nicht? Und man fragt sich natürlich, was bringt mir dieser Text? Nicht? Muss ich mir das antun, Römer 8 zu lesen? Wer braucht eigentlich solch einen Text, ja, mit einer solch eigenartigen Sprache, nicht? Wie Geist und Fleisch und geistlich gesinnt und fleischlich gesinnt und Christus in euch und so weiter und so fort. Aber vielleicht hilft es uns, wenn wir am Anfang gleich zwei Entdeckungen machen. Und zwar die erste Entdeckung ist die, dass nämlich der Apostel Paulus in Römer 8 ein völlig neues Thema anschneidet. Und zwar das Thema vom Heiligen Geist. Und dieses Stichwort, dieser Begriff Heiliger Geist, taucht innerhalb des Römerbriefes in den ersten 7 Kapiteln nur einmal auf. Nur einmal. Und zwar im 5. Kapitel, dieses uns bekannte Wort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wodurch? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist oder der in uns wohnt, der in uns lebt. Ansonsten spielt der Heilige Geist in den ersten 7 Kapiteln keine entscheidende Rolle. Aber ab Kapitel 8. Ab Kapitel 8 spielt er eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann greift der Apostel Paulus das Stichwort vom Heiligen Geist im 8. Kapitel 19 Mal auf. 19 Mal. Das ist ja schon mal ganz bedeutsam. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Also scheint dieser Text heute gar nicht so unwesentlich zu sein. Das zweite ist, was uns Mut machen sollte, diesen Text auf uns wirken zu lassen, ist, dass es hier ja nicht nur so eine theoretische Abhandlung ist über dieses Thema, so nach dem Motto, dass der Apostel Paulus jetzt mal einen grundsätzlichen Kommentar gibt über dieses Thema Heiliger Geist. Sondern was uns auffällt, ist auch, dass es ein sehr persönlich gehaltener, den Christen zugesprochener Text ist. Nicht, wenn hier also in diesen verschiedenen Versen vom Du und vom Wir und vom Ihr und vom Euch die Rede ist. Nicht, also ein sehr persönlich gehaltener Text, der uns jeden einzelnen Christen da wirklich auch persönlich anspricht. Aber nochmal die Frage, wer braucht solch einen Text? Wer braucht einen solchen Text, den wir gerade gehört haben? Nicht, wer braucht solch einen Text, wenn wir die Christen ins Visier nehmen? Christen, die ganz unterschiedlich sind, was Bibelverständnis, nicht was Erkenntnis, was Weisheit, was Leben in der Heiligung und so weiter betrifft, die da ganz unterschiedlich auch geprägt sind, ganz unterschiedlich denken, ganz unterschiedlich gestrickt sind. Nicht welche Christen brauchen Römer 8? Und die erste Gruppe, das sind also jene Christen, die ihre Lage in Jesus Christus nicht richtig erkennen. Ja, Christen, die ihre Lage in Jesus Christus nicht richtig erkennen. Das ist nämlich das Erste, was der Apostel Paulus der Gemeinde damals und damit natürlich auch uns heute klar macht, dass er uns sagt, von wo wir her eigentlich kommen. Nicht? Wo kommen wir denn her? Wir kommen doch daher, dass wir früher unter dem Verdammungsurteil, unter dem Verdammungsgericht Gottes, dass wir, wie der Text ja sagt, dass wir unter dem Gesetz der Sünde und des Todes standen, das unser Leben geprägt, das unser Leben bestimmt hat. Dass über unserem alten Leben ja sozusagen das Unmögliche als Überschrift da drüber stand. Es war also unmöglich, Es gab überhaupt keine Chance, aus uns heraus nicht irgendwie aus dem Gesetz der Sünde und des Todes herauszukommen. Nicht das war das Vorher unseres Lebens. Und jetzt skizziert der Apostel Paulus in diesem Text auch das Nachher unseres Lebens. Denn irgendwann mal in unserem Leben kam ja die entscheidende Wende. Irgendwann ist das ja geschehen. Nicht, da ist doch Jesus Christus in dein Leben hineingekommen. Da bist du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Und der Apostel Paulus beschreibt ja dieses Hineinkommen in die Welt, beschreibt er hier ja mitten im Text, nicht in dem Vers 3, dem zweiten Teil, wo er sagt, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Nicht irgendwann ist also diese entscheidende Wende in unserem Leben eingetreten, dieses Nachher, und jetzt stehen wir nicht mehr unter diesem Verdammungsurteil, unter diesem Verdammungsgericht Gottes. Der erste Vers sagt es ja sofort, nicht also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wir sind also jetzt frei geworden von dem Gesetz der Sünde. Und wir stehen jetzt unter einem neuen Gesetz. Das ist ja aufgefallen, dass der Apostel Paulus, auch was das Nachher anbetrifft, auch wieder vom Gesetz spricht. Aber jetzt stehen wir unter dem Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus. So drückt er es aus. Nicht jetzt steht über deinem Leben, jetzt steht über deinem Leben, das tat Gott für dich. Das steht jetzt über deinem Leben. Und wenn der Apostel Paulus, was das Nachher anbetrifft, wenn er da von Gesetz spricht, dann könnte uns das ja zunächst mal ein wenig irritieren, als ob man meint, dass er das zunächst mal hier nur das mosaische Gesetz gemeint ist. Nein, nein, wenn in diesem Text der Apostel Paulus vom Gesetz der Sünde und des Todes beziehungsweise vom Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus spricht, dann meint er die ganze Natur des Menschen, meine Gesinnung und mein Verhalten, was daraus folgt. Nicht das entweder vom Gesetz der Sünde und des Todes oder vom Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus geprägt bestimmt wird. So, und jetzt wendet er sich an die Christen, die ihre Lage in Jesus Christus nicht richtig erkennen und sagt zu ihnen, und damit spricht er natürlich auch uns an, und sagt, du Mensch, du musst deine Lage in Jesus Christus richtig erkennen. Du musst verstehen, was wirklich Jesus Christus an dir getan hat, als du diese entscheidende Wende erlebt hast, vom Vorher zum Nachher. Und jetzt wird es ja bei dem Menschen, wird es ja so sein, dass er sagt, ja natürlich hast du recht, Paulus. Das ist auch das Entscheidende, dass diese Wende in meinem Leben eingetreten ist. Dass er mir die Schuld vergeben, dass er mir neues Leben, dass er mir ewiges Leben geschenkt hat, dass jetzt der Geist in mir wohnt, alles richtig. Nicht all diese elementaren Aussagen wird er keineswegs ablehnen. Nicht, aber dann kommt so bei gewissen Christen der Einwand des berühmten Aber ins Spiel. Nicht, dass sie sagen, aber mein lieber Paulus, sei deines Heils nicht so gewiss. Eine gewisse Grundskepsis muss bleiben. Man weiß ja gar nicht so recht, wie oft man noch versagt, nicht was da alles so passiert, nicht um wie ich da mit meinem Glauben durchkomme, wenn ich so nach vorne blicke. Das alles weiß man nicht, also eine Grundskepsis muss bleiben. Und Paulus sagt, nein, so nicht, so eben nicht. Erinnere dich immer wieder daran, dass du jetzt unter einem neuen Gesetz stehst. Nicht unter dem Gesetz des Geistes des Lebens in Jesu Christi. Daran erinnere dich immer wieder. Und ich denke mal, dass der Apostel Paulus aus einem ganz bestimmten Grunde jetzt wieder das Wort, wieder diesen Begriff Gesetz verwendet. Auch für das Nachher in unserem Leben. Um nämlich eines zu verdeutlichen. So wie du im alten Leben festgestellt hast, wie es sich unter einem Gesetz lebt, nicht, dass es dich festhält, dass du nicht da herauskommst, dass es dich prägt, dass es dich bestimmt, so ist es auch mit dem neuen Gesetz, mit dem neuen Gesetz des Geistes des Lebens in Jesu Christi. Nicht so wie du keine Chance hattest, aus diesem Gesetz der Sünde und des Todes herauszukommen, so wie dieses unmöglich über deinem Leben stand. So sagt jetzt der Apostel Paulus, so steht nun das neue Gesetz wieder als Bestimmungsgrund über deinem Leben, aus dem du auch nicht herauskommst. Ja, warum kommst du nicht heraus? Weil der lebendige Gott nämlich nach deinem Leben gegriffen hat. Und weil er dich jetzt unter dieses neue Gesetz gestellt hat, dieses Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus. Das Werk, das er in dir begonnen hat, das wird er auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Du kommst, weil der lebendige Gott nach dir gegriffen hat, du kommst da nicht heraus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist wirklich Grund, in jedem Tag dafür zu danken. Und der Apostel Paulus fährt fort und sagt zu uns, du weißt doch, wie schnell sich Zweifel, wie schnell sich Skepsis da in dein Leben hineinschleichen kann. Nicht, wenn du da so mal dein Glaubensleben betrachtest. Nicht dein Versagen, nicht deine fehlenden Erfolge im Glaubensleben. Nicht, wie du mit dem Glauben wirklich durchkommst, wenn du nach vorne blickst, wenn du in die Zukunft blickst. Und deswegen sagt er gerade diesen Zweiflern, diesen Skeptikern dieses Wort. Du musst dich immer wieder daran erinnern, dass du jetzt von dem alten Gesetz frei geworden bist und dass du jetzt unter diesem neuen Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus stehst. Nicht, anstatt jetzt zu denken, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die neue Gesinnung, wie sich dieses neue Verhalten in meiner sterblichen Resthülle so in den nächsten paar Jahren oder paar Jahrzehnten verwirklichen wird. Stattdessen werden die plötzlich nervös, die diese Zweifel und diese Skepsis aussagen. Nicht, und dass sie sagen, nein, Paulus, so einfach ist das auch nicht mit der neuen Gesinnung und mit dem neuen Verhalten. Nicht, bedenke doch mal, der alte, schwache Adam, der ist doch immer noch bei mir drin. Ja, natürlich ist er drin. Und natürlich wirst du bis am Lebensende mit dem schwachen, alten Adam wirst du zu kämpfen haben. Ganz klar. Aber das ist doch eben das Wunderbare an Römer 8, dass du jetzt unter diesem neuen Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus steckst. Das ist doch das Wunderbare an Römer 8. Und es ist so, wenn ich das nicht verstehe, wenn ich das nicht begreife, wenn ich das nicht ernst nehme, dann lebe ich gebremst in der Heiligung. Dann lebe ich gebremst in der Heiligung. Dann werde ich erstens nicht die Erfahrungen machen mit Jesus Christus. Dann wird zweitens die Segenströme, die der Herr jetzt in meinem neuen Leben dahin durchfließen lassen möchte, die werden nur noch einen geringen Durchfluss haben. Und drittens, es entehrt den lebendigen Gott. Also ich habe das wirklich ernst zu nehmen, wenn der Apostel Paulus das sagt, du musst deine Lage in Jesus Christus richtig erkennen, nicht was er für dich getan hat. Und wenn du daran zweifelst, dann gehörst du zu denen, die dringend Römer 8 brauchen. Die dringend Römer 8 brauchen. Und das ist ja jetzt nicht nur für dich persönlich jetzt wichtig, was wir jetzt gerade durch diesen Text gehört haben. Denn dir sind ja auch Menschen anvertraut, nicht dein Ehepartner, Familienmitglieder. Vielleicht auch Menschen, die gerade erst zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und vielleicht diese Zweifel, diese Skepsis haben. Wie willst du dann mit diesen Leuten geistlich gesehen einen richtigen Umgang pflegen, wenn du selbst diese Zweifel und diese Skepsis hast? Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass du das ernst nimmst. Nicht, dass du jetzt unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus stehst. Auch wenn du bis zu deinem Lebensende noch mit dem alten Adam zu kämpfen hast. Aber das musst du so sehen. Das ist das Erste. Fragen wir weiter, wer braucht noch Römer 8? Das ist also eine Gruppe. Dann gibt es eine andere Gruppe von Christen, die das Wunder Gottes ganz vergessen haben. Wir lesen ja in Vers 1, die in Christo Jesu sind. Oder Vers 10, so nun aber Christus in euch ist. Das ist doch ein Wunder. Das ist doch ein Wunder deines und meines Lebens. Der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Erhöhte, der wiederkommende Herr in deiner Person, in meiner Person. Das ist doch etwas, was er dir geschenkt hat. Das war doch nicht in mir. In mir gab es doch überhaupt keine Anlage dazu. In mir gab es doch überhaupt keinen Anknüpfungspunkt dafür. Das konnte doch nur, musste durch ein Wunder geschehen. Dass jetzt das wirklich gilt von deinem Leben und von meinem Leben, Christus in dir, Christus in mir. Nicht, und dieses Christus in dir, Christus in mir oder Christus in euch, das bezieht jetzt der Apostel Paulus in diesem Text auf den Heiligen Geist. Unserem Leben ist der Heilige Geist begegnet. Und die, was den Heiligen Geist anbetrifft, da fallen hier in unserem Text zwei Auffälligkeiten sind da. Und zwar die erste, dass dieser Geist immer mit einer Größe verbunden wird. Das taucht hier dreimal auf. Und zwar Vers 6 geht es, und zwar immer mit Leben. In Vers 6 geht es um Leben und Frieden. In Vers 10 geht es um Leben und Gerechtigkeit. Und in Vers 11 geht es um das Leben nach dem Tod. Das ist die erste Auffälligkeit. Und eine weitere Auffälligkeit ist die, ja, dass eine ganz bestimmte Eigenschaft mit dem Heiligen Geist dir gegenüber verbunden ist. Auch dreimal taucht der Begriff auf, dass der Heilige Geist nämlich in dir wohnt. Und zwar in Vers 9 und zweimal in Vers 11. Und das ist ein Wunder, liebe Geschwister. Das ist ein Wunder, was da wirklich passiert ist. Nicht, du bist irgendwann zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Christus ist bei dir angekommen. Nicht, du bist jetzt bewohnt von dem Heiligen Geist. Nicht, und wenn wir dann noch die Parallelstelle vom 1. Korinther 6, Vers 19 nehmen, wo es heißt, wonach du also Tempel des Heiligen Geistes bist, was heißt das? Du bist der Wohnort Gottes. Wir, ganz so normale Menschen, aber die an Jesus Christus glauben. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind also Wohnort des lebendigen Gottes. Nicht, und jetzt gibt es halt Christen, die das Wunder vergessen haben. Nicht, da hat man so im Laufe der Jahre bei dem einen oder anderen Christen den Eindruck, dass zwar da ein Wunder in seinem Leben geschehen ist, er aber meint, er hätte auch ein Stück dazu beigetragen. Nicht so nach dem Motto, ich habe da auch etwas dafür getan, dass ich heute so bin, wie ich bin. All mein Einsatz in den Jahren, in den Jahrzehnten, von nichts kommt doch nichts. Nicht? Und da schleicht sich dann so ein Hauch von Einbildung in mein Leben hinein. Nicht? Und vor allen Dingen, es nimmt Gott die Ehre. Es nimmt Gott total die Ehre, wenn ich so denke. Nicht, als ob ich irgendetwas dazu beigetragen hätte. Als ob ich irgendetwas dazu könnte. Nicht, dass ich heute hier bin und dass ich an den Herrn Jesus Christus glaube. Nein, also passen wir auf, dass wir dieses Wunder nicht vergessen. In Berlin gibt es ein Museum, gibt es ja mehrere, unter anderem das Pergamon-Museum. Das fand ich ganz interessant. Und in diesem, habe ich auch so gelesen und gehört, und in diesem Pergamon-Museum kann man auch ein wunderschönes Fußbodenmosaik bewundern, das man also bei der Ausgrabung der antiken Städte Pergamon also entdeckt hatte. Und das Bemerkenswerte an diesem Fußbodenmosaik ist auch, dass sich der Künstler in diesem Mosaik verewigt hat. Und dieser Künstler heißt Hephaistion. Und der hat dann in griechischer Sprache da in das Mosaik hineingeschrieben, das hat Hephaistion gemacht. Und das finde ich irgendwie gut. Nämlich der spätere Eigentümer konnte noch so oft stolz über sein Eingangsfoyer hinwegmarschieren und sich an dem Mosaik erfreuen. Aber eines war klar, gemacht hat es nicht. Gemacht hat es Hephaistion. Und liebe Geschwister, das sollten wir auch in unser Leben eingravieren lassen. Das hat Jesus Christus gemacht. Damit wir ja nicht auf den Gedanken kommen, dieses Wunder zu vergessen. Nicht, und wir meinen, wir könnten uns wirklich einbilden, dass wir heute Morgen hier den Namen Jesus Christus nennen, dass wir ihn heute Morgen hier als unseren Herrn und Heiland anbeten können. Wenn wir das heute tun, wenn wir das morgen tun, wenn wir das in aller Ewigkeit tun werden, dann nur aus einem einzigen Grund, weil in jedem von uns hoffentlich die Signatur eingraviert ist, das hat Jesus Christus für dich getan. Dass er für dich stellvertretend ein Leben hier auf Erden geführt hat, das du, das ich, das wir nie führen konnten. Und dass er dann stellvertretend für uns am Kreuz gelitten hat, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Dass das wirklich in unseren Herzen eingraviert ist, das hat Jesus Christus gemacht. Werden wir bitte also nicht zu solchen, die dieses Wunder vergessen haben. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Es gibt noch mehrere Gruppen. Es gibt noch zwei Gruppen von Christen, die Römer 8 dringend brauchen. Und zwar, jetzt erleben wir ja hier in Römer 8, dass der Apostel Paulus zwei Systeme, die völlig unterschiedlich, die völlig unversöhnlich, die völlig konträr gegenüberstehen. Und zwar auf der einen Seite die Lebensweise Fleisch, das Leben ohne Christus, und auf der anderen Seite die Lebensweise Geist, das heißt das Leben mit, beziehungsweise das Leben in Jesus Christus. Und jetzt gibt es in der Tat wirklich Christen, die sagen, also mein lieber Paulus, so schroff, so direkt, so klar, so radikal sehen wir das nicht. Ist das auch gar nicht unsere Meinung? Ist es auch gar nicht angebracht, was wir so beobachten? Weder wir Christen sind so gut, noch die anderen, die nicht Christen sind, so schlecht. Natürlich, wenn wir die Nachrichten hören, dann erleben wir da den einen oder anderen bösen Menschen, und der eine oder andere böse Mensch ist uns vielleicht auch schon im Leben begegnet. Aber es gibt doch so viele nette, freundliche, sympathische, edle, gute Menschen, dass wir das so schroff, wie du es hier sagst, nicht sehen. So mit Fleisch und Geist und fleischlich gesinnt und geistlich gesinnt. Nein, nein. Und moralisch, mein lieber Paulus, sind die anderen noch gar nicht so weit entfernt. Nicht mancher, der noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat moralisch gesehen manchen Christen locker überholt. Nicht, das kann ich sogar aus eigener Erfahrung sagen. Locker überholt. Aber da merken wir, wie wir diese beiden Systeme miteinander vermischen. Und Paulus sagt, stopp. Hier gibt es einen ganz massiven Unterschied. Und da merken wir, dass manche Christen von einer ganz anderen Seite zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, als es bei dem Apostel Paulus geschehen ist. Der Apostel Paulus sieht das viel tiefer, sieht das viel grundsätzlicher, sieht das viel schärfer, viel radikaler. Nicht sieht den Schaden viel massiver. Der sieht dann nicht nur die einzelnen Sünden, die da so getan werden, dass da gelogen wird, betrogen wird und so weiter und so fort. Sondern er sagt, meine lieben Christen, schaut doch mal in diesen Text hinein. Schaut doch mal in diesen Text hinein, wie die Lebensweise Fleisch beschrieben wird. Und schauen wir mal hinein. Nicht Vers 4, da ist keine Gerechtigkeit. Vers 6, ihr seid unter der Sünde versklavt. Vers 7, ihr lebt in Feindschaft mit Gott. Vers 8, Gott hat kein Gefallen an euch. Vers 10, die Konsequenz ist logischerweise der geistliche Tod. So krass, so radikal, so schroff ist das Urteil des Apostel Paulus über die Lebensweise Fleisch. So sieht er das. Und er sagt ihnen weiter, es geht nicht darum, dass ihr halbwegs ordentliche, gute Menschen seid. Nicht darum geht es nicht, sondern die entscheidende Frage ist, ob Gott in eurem Leben ist oder nicht. Natürlich bekommt ihr auch ohne Gott Anstand und Moral hin. Natürlich. Aber dann habt ihr überhaupt nicht begriffen, dann habt ihr überhaupt nicht verstanden, was es heißt, oder wenn ihr so lebt, dass ihr wirklich so lebt, dass Gott außerhalb eures Lebens ist. Und wenn Gott außerhalb eures Lebens ist, dann trifft genau das zu, was wir gerade gehört haben, keine Gerechtigkeit, unter der Sünde versklavt, in Feindschaft mit Gott, kein Gefallen hat Gott an euch, die logische Konsequenz, der geistliche Tod. So krass, so radikal sieht das erst. Nicht christlicher Glaube ist eben mehr als der Aufruf zur Nächstenliebe, nicht als der Aufruf, die 10 Gebote zu halten, sondern in erster Linie geht es darum, ist Gott In meinem ganzen Leben ja oder nein. Und wenn er das nicht ist, dann trifft das zu, was wir jetzt schon mehrere Male gehört haben. Und das will der Apostel Paulus den Christen sagen, die in der Gefahr stehen, nicht die Systeme da zu vermischen. Lebensweise Fleisch, Lebensweise Geist. Und jetzt kommt noch eine letzte Gruppe. Und zwar in dem Vers 11. Da spricht der Apostel Paulus ja die neue Leiblichkeit an. Er spricht also jetzt die letzte Gruppe von Christen an, die also die Spannung nicht aushalten. Wie ist das jetzt zu verstehen? Also wie gesagt, in Vers 11 spricht er also die neue Leiblichkeit an. Das heißt, es kommt jetzt noch ein Punkt, oder es wird jetzt noch ein Punkt, ein Problem angesprochen, das eben noch nicht gelöst ist, nämlich unsere Sterblichkeit. Unsere Sterblichkeit. Und dabei tut sich eben eine ganz, ganz große Spannung auf, nicht, die der Apostel Paulus uns also klar machen will. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben, auch wenn er in uns wohnt, mit allem, was dazugehört, nicht dieses neue Leben, dieses ewige Leben und auch diese neue Leiblichkeit, aber wir müssen verstehen, dass wir noch den Weg des Sterbens gehen müssen. Und diese Spannung, auf der einen Seite den Weg des Sterbens gehen zu müssen und auf der anderen Seite zu wissen, dass wir danach eine neue Leiblichkeit bekommen, diese Spannung, die müssen wir aushalten hier auf Erden. Und da gibt es eben Menschen, die da enorme Probleme haben, die gar nicht wahrhaben wollen, dass sie da noch in einem sterblichen Programm drinstecken. Oder vielleicht solche Menschen, die überhaupt nicht mehr mit der Zukunft rechnen, nicht, dass wir da eine neue Leiblichkeit bekommen. Das gibt es, man ist ja erstaunt, dass es solche Christen gibt, die solche Gedanken haben. Nicht? Und da sagt eben der Apostel Paulus, da müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht zu solchen Menschen gehören. Und wir müssen uns daher von dem Apostel Paulus sagen lassen, dass es wirklich so kommt. Wer den Geist des Christus trägt, der bekommt logischerweise auch eine neue Leiblichkeit. Und so wie der Geist Gottes nicht die Auferstehung Jesu Christi ohne Probleme geschafft hat, so schafft er auch ohne Probleme für seine Kinder eben eine neue Leiblichkeit. Das ist Römer 8. Die entscheidende Frage, wer braucht Römer 8? Nicht, und wir haben es gesehen, es waren also vornehmlich vier Gruppen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Gruppe, ich weiß es jetzt nicht, aber die Gruppen fallen also auf. Und mit denen hat man es schon mal zu tun gehabt, mit dem einen oder anderen Christen. Nicht? Also Christen, die ihre Lage in Jesus Christus nicht richtig erkennen, Christen, die das Wunder vergessen haben, Christen, die beide Systeme vermischen und Christen, die diese Spannung nicht aushalten, die brauchen dringend Römer 8.